Bevor es losgeht, bedanke ich mich für die Unterstützung dieses Podcasts und zwar bei Healversity, dem Ausbildungsinstitut für Epigenetik-Coaches. Am 16. November startet in Vilkow im hessischen Bad Vilbel das Healversity Festival 2024, ein Ort der Inspiration und des Austauschs von Wissen. Ihr könnt dort spannende Vorträge von führenden Experten zu den Themen Epigenetik, funktionelle Medizin und Trauma-Integration erleben. Inmitten von Menschen, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich nachhaltige Gesundheit und persönliche Entwicklung. Auch ich bin als Moderatorin mit dabei und ich bin sicher, wir werden gemeinsam als Community diesen Tag genießen, uns viel zu sagen haben und neue Netzwerke knüpfen. Euer Ticket bietet euch nicht nur Zugang zu allen Vorträgen und Panel-Talks, sondern auch ein exklusives Healversity-Goodie-Bag, gesundes Mittagessen und die Teilnehmer an unserer legendären After Show Party. Also die perfekte Gelegenheit, um neue Freundschaften zu schließen und Teil einer starken Community zu werden. Sichert euch jetzt euer Ticket und seid Teil dieses einzigartigen Erlebnisses. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns dort sehen.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in der ersten Ausgabe im Juli 2024 mit dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer ein bisschen und gestaltet ihn vor allem nach euren ganz individuellen und persönlichen Vorstellungen. Heute geht es um mein Lieblingsthema, um Musik. Musik ist die direkte Sprache zu unserer Seele, die ohne Umwege direkt unsere Schwingungen berührt. Diese Worte stammen von Michael Koch, meinem Gast in dieser Woche. Michael ist Produzent, Komponist und Pianist und ein ziemlich bemerkenswerter dazu. Und zwar nicht nur, weil er einfach wunderbar und sehr, sehr gut Klavier spielt, sondern weil er etwas in der Musik wahrnimmt, das wir alle lernen können wahrzunehmen. Etwas, das uns mit uns in Kontakt bringt und, ich behaupte, mit einer Intelligenz, die höher und größer ist als wir und die wir in uns tragen, und zwar alle. Er nimmt uns Menschen mit auf einen Spirit Piano Walk und bringt das, was tief in uns vergraben ist, ans Licht, in die Sicht und vor allem in die Fühlbarkeit und kreiert damit sozusagen einen absolut einzigartigen Seelensoundtrack für jeden Einzelnen. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber als ich das erste Mal einen Track von ihm gehört habe, sind mir in Sekunden die Tränen in die Augen geschossen und ich bin sehr gespannt, was er dazu erklärende Worte findet. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Hallo, lieber Michael.
Ja, hallo, liebe Kathi. Vielen Dank für die Einladung.
Dass Menschen ein Musikstück von dir hören und sofort in Tränen ausbrechen, passiert dir das öfter?
Ja, das stimmt tatsächlich. Es passiert mir tatsächlich öfter. Und die Menschen sagen immer, dass sie sich unglaublich schnell fallen lassen können und schnell in sich eintauchen können und ja, zu sich finden dürfen.
Ich weiß, das ist jetzt gleich mal so eine echt tiefe Frage zu Beginn. Wie erklärst du dir das? Was berührt uns da in so einer Tiefe?
Ja, also ich glaube, es ist einfach so. Ich kreiere durch die Musik einen Raum. Und wenn ich in einer bestimmten Schwingung bin und diesen Raum kreiere, dann ist jeder eingeladen, der so eine Schwingung spüren kann, auch mit in diesen Raum einzutreten. Und ich glaube, ich bin ja sozusagen nur ein Medium. Ja, also ich lasse einfach die Energie durch mich durchlaufen. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und bin immer wieder sehr stark mit mir angebunden und mit meiner spirituellen Seite angebunden und lasse dann einfach, ja, lasse die Energien über meine Hände in die Tasten laufen. Mhm. Und das öffnet den Raum. Und ich glaube, jeder, wie gesagt, der das auch mitfühlen kann oder der offen dafür ist, der kann dadurch berührt werden. Und dann ist es egal, also es ist egal, ob es jetzt wirklich Musik ist oder ob es manchmal Worte sind oder ob es ein schönes Bild ist. Ich glaube, es geht immer darum, das, was ich kreiere in einem bestimmten Augenblick, in der Energie, die ich bin, transportiert, wird durch dieses Medium, wessen ich mich gerade bediene, wird dadurch transportiert.
Mhm. Wir haben uns gerade im Vorgespräch genau auch darüber unterhalten, wie wichtig der Klang ist und wie viel wir transportieren über die Frequenzen unserer Stimme, über unsere Haltung, die da drin steckt, unsere ganze Lebenserfahrung. Deswegen glaube ich übrigens, aber ich will jetzt hier nicht zu off-topic werden, dass die KI für uns vielleicht gar nicht so eine große Bedrohung wird, wie wir glauben, weil das kann die KI nicht herstellen. Nein. Da bin ich ziemlich sicher.
Absolut, da können wir gerne kurz ausschweifen. Da hatte ich gestern auch noch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Freund von mir, der sich gerade intensivst damit beschäftigt, aber auch ein spiritueller Mensch ist. Und er sagt, du, das ist ein Mittel. Das ist einfach nur ein Mittel, dessen wir uns bedienen dürfen. Und wir dürfen einfach den Verstand dahin entwickeln, dass wir sagen, wir bedienen uns dessen, aber wir sind immer noch die Schöpfer. Also wir sind die Kreatoren. Und ich glaube, diese Energie, die ich erzeuge, wenn ich Klavier spiele, das ist eine andere Energie, ein anderer Raum, als wenn eine KI das macht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Dieses Live-Erlebnis oder Zusammenerfahren, das sind ja die menschlichen Dinge, die uns ausmachen. Und ich glaube, das kann keine KI erzeugen. Und das ist auch das, worauf wir uns als Menschen jetzt berufen dürfen. Auf das, was uns menschlich macht, was uns ausmacht. Und das ist eben dieses Zusammensein, was für Energien wir zwischeneinander, untereinander entwickeln können und was da für Räume entstehen, was da für Herzensverbindungen entstehen. Und ich glaube, das ist es, ja. Oder Kreativität oder Kunst, Sport, das sind alles die Dinge, die wir sind als Menschen, die eine KI natürlich immer nur auf den Grundlagen dessen, was wir als Menschen schon geschaffen haben, kreieren kann, aber nicht neu aus diesem Raum heraus.
Ich weiß es von vielen Kollegen, die als Sprecher arbeiten, was ich ja auch lange, lange Zeit gemacht habe, die in großer Angst sind, dass ihr Job sozusagen abgeschafft wird in den nächsten Jahren. Aber jede einzelne Stimme, deine, meine, jede Stimme des jedes Menschen, der uns jetzt in diesem Moment zuhört, ist so einzigartig und so unvergleichlich und hat seine ganz eigene Frequenz. Und ich bleibe dabei, nennt mich naiv, das ist nicht herzustellen. Und selbst wenn Menschen es auf kognitiver Ebene vielleicht glauben, keinen Unterschied zu hören, das Unterbewusstsein spürt den Unterschied.
Absolut, weil letztendlich sind wir alle ein Teil von dem Ganzen, von dem Großen. Und wir spiegeln uns immer ein Stück weit ineinander und erfahren uns darüber auch wieder stärker selbst. Und diese Verbindung, die wir miteinander haben, dieses Gesamten, was es gibt, dieses Einssein, das kann eine KI nicht herstellen. Ja, dieses Gesamte, wo wir raus herkommen, wenn wir als Seele hier inkarnieren auf der Erde. Und das macht's so besonders. Und da bin ich voll bei dir.
Ja. Ach, ich liebe unser Gespräch jetzt schon.
Ja, ich find's auch schön. Du weißt so, und eine Sache auch, die ich immer sage, das Wichtige sind ja gar nicht wirklich die Töne, sondern es geht ja darum, was wird da transportiert. Genau. Und das kann eine KI auch nicht. Und das sind die Schwingungen, die dahinter ja stecken. Und deswegen sage ich auch immer, die wahre Musik findet für mich zwischen den Tönen statt und nicht während des Tons, sondern das, was danach schwingt, was da durchschwingt, was transportiert wird. Oder in der Pause oder in der Stille. Weil Kreativität für mich entsteht auch aus der Stille heraus. Und diesen Raum, in dem wir da treten, das tut eine KI nicht, ne? Aber da treten wir ein. Und ich kann eine KI meinetwegen nutzen, um mich kreativ anregen zu lassen, aber das war auch schon alles. Den Rest darf ich, und es ist auch eine Aufforderung, das ist ja das, was die Seele will. Sie will sich ausdrücken, sie will sich weiterentwickeln, sie will Form sein und formen, und das dürfen wir selber übernehmen. Und das ist unser Part. Deswegen sind wir hier.
Finde das ganz bemerkenswert, häufig bei Sängern, und ich kann mir vorstellen, dass es bei Pianisten ähnlich ist. Es gibt viele Sängerinnen und Sänger, die sind technisch wahnsinnig gut und haben irgendwie, singen 4 Ranges, also 4 Oktaven, und sind technisch gut, aber es macht nichts mit einem. Man sieht es, und es ist beeindruckend. Ich nenne das immer Sportsingen. Ja, also es ist wirklich dann Singen als Leistung. Und es gibt Sänger, Bob Dylan ist wahrlich kein guter Sänger im ursprünglichen Sinne. Aber Bob Dylan hat Millionen von Menschen mitten ins Herz getroffen mit dieser außergewöhnlichen Stimme, die er so hat. Und das ist doch wirklich, das darf man sich doch mal bewusst machen, dass es gar nicht immer genügt einem gewissen Leistungsanspruch, und dann ist man ein guter Sänger, sondern genau das, was du gerade sagst, das, was zwischen den Tönen entsteht und das, was wir transportieren, das ist das, was wirklich berührt.
Ja, es geht ja darum, wie ich die Phrase spiele. Ich kann sie einfach so spielen, wie sie da steht, mechanisch, oder ich kann ja das Gefühl reinlegen, das sagen wir immer. Wie spiele ich die Noten, wie spiele ich sie eigentlich, wie transportiere ich sie? Und ich glaube, dass unsere ganze Lebenserfahrung, dass unser ganzes Leben, unsere ganze Seele, alles das, was wir mitbringen, wenn wir jetzt hier sind, dass wir das da reinlegen können. Und das ist das, was ich mache. Ich lege einfach alles rein. Ich mache mich ganz präsent in dem Moment und lass einfach laufen und gebe alles in die eine Note, die ich als nächste spiele. Und das ist, glaube ich, Präsenz. Und wenn ich mich nur darauf konzentriere, wie ich es tue, dann bin ich ja immer im Gleich. Da bin ich nicht im Jetzt, sondern ich denke darüber nach, wie wird das sein? Oder noch schlimmer, ich hadere und denke, oh, wie war der letzte Ton? Oh, den habe ich aber schief gespielt, das war jetzt aber nicht gut. Dann bin ich auch in der Vergangenheit. Ich bin nicht im Jetzt und ich glaube, die Präsenz ist es. Und dadurch die Präsenz kann ich das wirklich auch, kann ich diese Verbindung aufbauen, um alles das, was ich bin, für mich in diesen Moment reinzulegen und den Leuten hörbar zu machen. Und ich glaube, das kann ein Bob Dylan genauso. Und der hat auch viel erlebt. Und dann ist natürlich noch die Frage, was habe ich in meinem Leben erlebt? Wie viele Schicksale? Weil, wenn wir ehrlich sind, wir lernen ja am meisten dann, wenn wir scheitern.
So ist das leider.
Ja, leider schon. Und wie oft habe ich schon Schicksalsschläge erlebt in meinem Leben? Oder ja, wie oft musste ich mich sehr mit mir selbst beschäftigen? Und ich glaube, das kann man hören und spüren. Und wenn wir eine sehr junge Seele haben, die sehr technisch ist, dann habe ich da auch größte Bewunderung für, wenn jemand so viel Engagement und Leistung aufbringt, so perfekt das darzubieten, aber dann darf das Leben dazukommen und die Reife, das zu einem wunderschönen, ja, zu einem wunderschönen Kunstwerk zu machen. Mhm. Und da fehlt so ein bisschen dann die Lebenserfahrung. Mhm. Und jetzt wird's spannend. Manchmal gibt's Kinder, die sind 8, 9 und die haben ein Herz da drin. Boah, da denke ich, mein Gott, die waren doch schon 30.000 Mal Musiker auf dieser Welt. Die waren schon ein paar Mal hier, denke ich dann immer.
Das denke ich auch und das ist auf der rationalen Ebene auch nicht zu erklären und das hat auch nicht nur was mit Talent zu tun. Also egal, ob Sänger oder kleine Pianistinnen, die wirklich dich auf so einer tiefen Ebene berühren, wo du wirklich denkst, Wahnsinn, das kann nicht sein. Da ist so viel Weisheit drin und so viel Lebenserfahrung, wie du schon sagst, total schön. Du bist seit über 40 Jahren Musiker.
Ja.
Welche Rolle hat denn die Musik in deinem Leben gespielt, als du noch ein Kind warst?
Also, sie hat mich immer berührt. Meine Mutter hat Klavier gespielt. Mhm. Sie hatte aber nicht viel Zeit dazu, aber zu Weihnachten zum Beispiel. Und dann hat sie Klavier gespielt und dann hat das den ganzen Raum eingenommen. Und das hat mich gleich mit eingenommen. Und ich war so fasziniert davon, dass ich mich mal ans Klavier gestellt habe und darauf rumgehämmert habe. Aber das hat halt nie diesen Effekt gehabt wie bei meiner Mutter. Und dann wollte ich das auch unbedingt lernen. Und ich weiß auch noch, wir haben damals auch öfter im Radio Klassik gehört. Und das war mir noch zu intensiv als Kind. Ich habe gemerkt, boah, das ist so viel Information, das kann ich noch gar nicht verarbeiten. Also ich hatte schon immer eine starke Antenne zur Musik und durfte aber erst den Erfahrungshorizont auch zu der Klassik lernen und ja, habe dann mit 8 angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, weil ich das unbedingt auch wollte. Mhm. Und dann ging das weiter, ich bin immer so eingetaucht in Welten, ne? Das war total schön für mich und konnte dann auch, wenn ich so gespielt habe, so für mich wegtauchen und dann kam mit 13 mein erster Synthi dazu, also damals gab es ja noch nicht Keyboards, sondern Synthes und dann habe ich in der ersten Band gespielt und so erweiterte sich dann mein Horizont in vielen anderen Richtungen und das war immer eine unglaublich schöne Klangwelt, das habe ich mal sehr genossen, auch damit anderen Menschen zusammen Musik zu machen und nicht nur alleine.
Das heißt, es gab keinen Menschen in deiner Kindheit, der dir die Freude an der Musik verhagelt hätte, irgendwie ein schlecht gelaunter Klavierlehrer oder?
Nein, zum Glück überhaupt nicht und das war sehr schön, weil meine Eltern, die haben das immer gefördert und haben gesagt, mach was du möchtest, wenn du das möchtest, mach
gut.
Das. Ja, und auch meine Klavierlehrerin, da muss ich sagen, eine bemerkenswerte Frau, die mich durch die Pubertät getragen hat, gesagt hat, wenn du jetzt nicht geübt hast, ist nicht schlimm, komm, wir machen hier was zusammen, komm, wir machen dieses, jenes. Die hat mich dadurch gerettet, ja, weil es gab eine Situation in meinem Leben, da war ich so 15, 16, mitten in der tiefsten Pubertät. Und ich bin immer mit dem Bus dann zum Klavierunterricht gefahren und dann bin ich mit an der Bushaltestelle vom Freund vorbeigekommen, wo der wohnte. Und da war so der Impuls in mir, jetzt enttäuscht du deine Eltern wieder, du hast wieder nicht geübt und es ist irgendwie, ne, die zahlen das auch und dann kommen so diese ganzen Verstandesfragen und dann, weißt du was, steig doch einfach aus und dann sagst du, ey, du willst das nicht mehr. Du willst nicht mehr Klavierunterricht machen. Aber irgendwas in mir hat mich gehalten und hat gesagt, so Michael, nein, du fährst weiter und fahr wieder zu dem Unterricht. Und 1,5 Jahre später habe ich mich dazu entschieden, Musik zu studieren. Also es war wirklich, das gibt immer so Schlüsselmomente im Leben, die erkennen wir leider immer erst im Nachhinein. Wenn wir sie vorher wüssten, wäre einerseits schön, andererseits würden wir uns manipulieren, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt immer so Schlüsselmomente. Und das war so einer in meinem Leben, der mich, wo ich dann doch innerlich gespürt habe, nein, du machst das weiter, auch wenn du wieder nicht geübt hast. Und es hat auch zu Hause keiner gemeckert oder so. Mhm. Die haben nicht irgendwie gesagt, so, du musst jetzt aber üben. Nee, die haben mich nie gezwungen, auch nicht. Und haben mich machen lassen. Und das war sehr, sehr hilfreich.
Ich fühle mich gerade an meine Kindheit erinnert und ich fühle mich auch ein bisschen ertappt, weil ich habe den Moment leider nicht so in Präsenz erlebt, als die Stimme in meinem Kopf sagte, ach, jetzt geht er doch nicht mehr hin, das ist doch total blöd. Und meine Musikschule hieß tatsächlich Liebe.
Wow.
Ich war in der Musikschule Liebe, habe 4 Jahre, bei mir hieß das damals Heimorgel.
Ja.
Diese 2-Etagen-Keyboards gespielt. Aber sicherlich auch nicht unbedingt Songs, die mir jetzt große Freude bereitet hätten, so Oh My Darling Clementine und so. Mhm. Und dann habe ich es irgendwann verloren und ich muss sagen, ich bedauere es ein bisschen bis heute, weil ich zwar Sängerin bin, aber immer noch davon träume, mich eines Tages selbst am Klavier oder an der Gitarre, wobei ich die Gitarre das komplexere Instrument finde als das Klavier. Ich glaube, Klavier, das bringst du ja auch Menschen bei, kann man intuitiv spielen, da können wir vielleicht mal drüber sprechen. Ich träume immer noch davor, mich eines Tages zu begleiten. Ist es denn überhaupt je zu spät, nochmal anzufangen mit einem Instrument?
Nie, es ist nie zu spät. Aber der Vorteil ist, wenn du Kind bist und vielleicht deshalb auch deine Affinität zu den Tasten, wir lernen nicht über den Verstand, sondern durchs Repetieren. Das heißt, wir sehen etwas, wir kopieren es direkt. Ja, je mehr du in die Pubertät kommst und je älter du wirst, umso mehr muss erst der Verstand dazwischen geschaltet werden, dass ich es einmal nachvollziehe, wie das funktioniert und kann es dann in meine Muskulatur und in meinen Körper übertragen. Kinder können das sofort. Die probieren das auch direkt aus. Und Kinder können auch alles. Ne? Wenn du die fragst, wer kann singen, wer kann Klavier spielen, alle. Und dann spielen die einen Ton. Ja, ich kann Klavier spielen. Ja, die haben noch nicht dieses Verstandesdenken und deswegen liegen die sehr unbedarft da dran. Und was wir da einmal gelernt haben, das verlernen wir so schnell nicht. Deswegen wahrscheinlich auch deine Affinität zu den Tasten, dass du sagst, Tasten sind nicht so das komplexe Instrument. Ich habe mit 13 auch angefangen, Gitarre zu lernen und mein Freund, mit dem ich zusammen mal so ein bisschen gejammt habe, der hat seine Gitarre bei uns stehen lassen und dann habe ich mir den mal geschnappt und habe dann halt auch angefangen. Und ja, Gitarre ist insofern komplexer als das. Der Ton, der kann noch was passieren, auch wenn er schon erklungen ist. Ja, bei Klavier ist es so, der Ton, der steht, dann steht er. Ne? Die Taste ist unten, okay, die Saite, so lange, wie ich die Taste nicht loslasse, bleibt sie da. Bei der Gitarre bin ich mit der linken Hand, sollte ich Rechtshänder sein, immer noch am Griffbrett und kann da durch Bewegung und Sonstiges den Ton verändern, manipulieren oder er klingt nicht mehr oder was auch immer. Es ist mehr eine andere Art von Körperkontrolle als das Klavier. Mhm. Ja, genau. Aber ja, ich weiß nicht mehr genau, was deine Frage war, aber ja, man kann immer, doch, das war sie genau, man kann auf jeden Fall immer Sachen lernen. Es ist nie zu spät dazu, wenn ich genug Liebe reinbringe. Alles, was ich aus dem Herzen tue, eröffnet sich automatisch ein neues Feld und da habe ich eine neue Möglichkeit, auch was zu erlernen. Wenn ich es mit dem Verstand nur tue, weil ich es aus irgendwelchen Verstandesgründen tue, wird das höchstwahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein, weil je älter wir werden, umso schneller glauben wir auch, Dinge können zu müssen und setzen uns damit unter Druck. Und Druck ist das absolut falsche Mittel, um etwas zu erlernen, gerade ein Instrument. Ja. Aber du kannst es auf jeden Fall lernen. Ich gebe dir, nimm dir Zeit, lass dir Ruhe und dann den Weg der kleinen Schritte immer wieder ein bisschen und dann können wir das gut lernen.
Wann kam denn die Spiritualität bei dir dazu?
Also ich habe mich relativ früh mit mit Themen wie Sternzeichen beschäftigt, mit den Ägyptern, wie das funktioniert. Mich hat immer interessiert, wie das Leben funktioniert und die Zusammenhänge dahinter. Und die Ägypter fand ich unglaublich spannend, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen solche riesen Bauwerke in so einer kurzen Zeit gebaut haben können.
Kann sich keiner bis heute erklären, nee, aber eben. Das nur nebenbei.
Genau. Und das ist ja so ein Mysterium. Aber die Wissenschaft verpackt es halt so schön, weil die Wissenschaft halt ein geschlossenes System ist und muss es auch so verpacken, damit wir das logisch nachvollziehen können. Ich habe mich dann schnell dem geöffnet und gesagt, okay, das kann nicht alles sein, da muss mehr hinterstecken. Und so habe ich angefangen, mich mit weiteren spirituellen Themen zu beschäftigen. Jetzt ist es natürlich so, dass in meiner Jugend es noch kein Internet gab und ich nicht viel recherchieren konnte, was Spiritualität bedeutet. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich war sogar Messdiener und habe sozusagen da meinen Zugang zu einer göttlichen Hemisphäre geöffnet. Aber das hat mir nicht die Antworten gegeben, weil ich irgendwie gedacht habe, so, okay, Alles im Leben funktioniert in Kreisläufen. Und die katholische Kirche sagt, ja, wir werden geboren. Ja, wo wir herkommen, hat sie nie so wirklich gesagt. Und wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, wir gehen alle in den Himmel. Wie viele Menschen haben schon gelebt? Wie viele sind gestorben? Boah, Mann, ey, das ist ja richtig voll da oben. Der müsste ja platzen, der Himmel. Ja, also das war für mich nicht logisch. Ja, und dann habe ich so weiter recherchiert und mir überlegt, okay, alles ist in Kreisläufen, also muss es auch was anderes geben. So stieß ich dann auch auf Buddhismus und so weiter und habe mich da mit Reinkarnation beschäftigt. Und wann genau, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ein fließender Prozess.
Wahrscheinlich war sie immer da.
Sie war immer da. Genau, das ist so ein Ding, was in mir drin ist, dieses Beschäftigen mit dem, was wirklich oder wie das wirklich funktioniert, was dahinter steht, wo wir wirklich herkommen, wo unsere Seele herkommt, dieses Bedürfnis, das so eine Tiefe zu erfahren und die Tiefe zu spüren und zu fühlen. Und das habe ich in der Kirche teilweise gehabt, so eine Tiefe wahrnehmen können. Und dann kommt aber erstmal der Prozess, dass du als Jugendlicher verstehen musst, hey, was ich fühle, fühlen die anderen ja gar nicht. Mhm. Weil du glaubst ja erstmal immer, dass alles das, was du denkst und fühlst, alle anderen auch tun. Und da musst du erstmal feststellen, okay, das tun die nicht. Also habe ich eine andere Sichtweise wie andere, ich habe andere Fragen wie andere. Und dann geht das natürlich los, dass du dich damit beschäftigst. Und ich bin, muss ich auch sagen, ein wichtiger Schritt in meinem Leben. Ich bin dann tatsächlich in die richtige Drogenrichtung abgedriftet. Na, ich bin, habe früh angefangen, ich komme vom Dorf, ich habe angefangen mit 13, 14 die ersten Zigaretten zu rauchen. Dann kam mit 15, 16 kam dann Cannabis dazu und dann alle möglichen anderen Sachen. Und da tatsächlich bin ich dann mit 18, ja kurz vor 18 beim Heroin gelandet. Mhm. Und ich habe so eine zweijährige intensive Drogensuchtphase erlebt. Und das war für mich sehr wichtig auf meinem Weg, weil ich die Selbstbestimmtheit erfahren durfte und weil ich mich da ja wieder rausgeholt habe aus dem Ganzen. Und das war ein unglaublich wichtiger Schritt für mich und auch eine sehr spirituelle Erfahrung in dem Sinne, weil, das muss man ja auch sagen, damals wurden die Drogen immer so als was Besonderes, das war ja immer was sehr Besonderes. Mhm. Ja. Und das Bewusstsein zu erweitern ist. LSD haben wir genommen, ich habe Pilze genommen, sowas, was es da alles gab. Das waren ja so, das hieß ja immer, das ist Bewusstsein zu erweitern. Dann habe ich Carlos Castaneda gelesen. Das war zu der Zeit jemand, der Forschung über Pilze gemacht hat, darüber einen Schamanen kennengelernt hat, der ihn eingeführt hat in eine ganz eigene Welt. Und das war für mich auch unglaublich spannend im Nachgang. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Auf jeden Fall habe ich eine starke Drogenerfahrung hinter mir und habe darüber auch mich selbst mehr kennenlernen dürfen. Und es ist manchmal ja so, dass eine Seele einen Öffner braucht, um so einen stärkeren Zugang zu sich zu finden, dass ich mir sowas ausgesucht habe, dass es gleich so hart sein muss.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja ein Wunder, dass du hier noch sitzt.
Ja, es gibt nicht viele. Also ich kenne auch ein paar, die das wirklich geschafft haben, aber es gibt nicht viele, die aus so einer starken Sucht wieder herauskommen. Aber ich habe sehr viel gelernt dadurch. Ich habe auch gelernt, und das kann ich auch nur jedem, der damit Themen hat, empfehlen, den Druck rauszunehmen. Ich habe damals, weil es gibt ja Leute, die sagen, oh Gottes Willen, ich bin Alkoholiker, ich darf nie wieder was trinken, nie wieder in meinem Leben. Und die Psychologie ist mittlerweile auch weiter. Früher war das aber so, wenn du eine Entgiftung oder so gemacht hast, wenn du einmal was genommen hast, bist du raus. Heute gibt es Räume, wo die dann auch sich nochmal fangen dürfen und zurückkommen dürfen. Weil ich habe für mich gelernt, einmal ist keinmal. Also das heißt, wenn ich einmal was nehmen würde, dann wäre das nicht schlimm. Ja, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt eine ganz schöne Zeit erlebt. Mir geht's gut, auch ohne, und das ist viel schöner. Und weißt du was, es ist okay, dass es passiert ist. Deswegen verändert sich jetzt mein Leben nicht. Aber wenn ich gesagt hätte immer die ganze Zeit, ey, ich darf das nie wieder machen, dann bricht mein ganzes Weltbild zusammen, wenn es passiert. Mhm. Und das darf halt eben nicht passieren in dem Augenblick. Und deswegen, ich habe das dann sogar auch ausprobiert, nachdem ich clean war. Ich habe dann noch einen Freund gehabt, der ist reingeraten in die ganze Geschichte. Ich bin raus und habe gedacht, ich könnte ihm helfen, indem ich mal ein bisschen was mitnehme und so weiter. Ich bin halt ein sehr helfender, empathischer Mensch. Und wusste damals nicht, dass, ich hatte es dann ja am eigenen Leib erlebt, aber ich dachte, ich könnte denen helfen. Aber nein, er muss das auch selber machen. Jeder muss selbst aus seiner Situation rausfinden. Mit Hilfe natürlich, aber da muss er bereit sein, Hilfe anzunehmen. Und auf jeden Fall habe ich dann einmal 2 Tage hintereinander was genommen und gemerkt, okay, Michael, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt Suchtdruck, ich will nicht. Und dann war das Thema für mich gegessen und habe erfahren, okay, da ist die Grenze. Und einmal ist aber keinmal. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich.
Also da kann ich ein Ausrufezeichen hintersetzen, weil ich habe tatsächlich 4 Menschen in meiner Familie gehabt, die alle heroinabhängig waren. Oh, und wow. Leider ist auch, glaube ich, nur noch einer heute am Leben. Und die anderen haben es nicht geschafft. Es ist wirklich eine sehr, sehr starke Droge, eine sehr schwierige, sehr komplexe Sucht. Und ja, was für ein Wunder und was für eine gute Erfahrung, dass du dieses Gefühl, jetzt sind wir zwar voll vom Klavier weg, aber irgendwie hat es ja dann doch damit zu tun, weil sonst hättest du es vielleicht auch gar nicht geschafft, wer weiß. Also welche Rolle hat denn die Musik zu dieser Zeit gespielt in deinem Leben?
Eine Sache noch vorweg, die Sucht. Ich glaube, dass diese Droge ist ein, Heroin ist so gefährlich, weil sie ein unglaublich liebevolles Gefühl so
gewinnt. Genau.
Ja. Du bist so geborgen und das ist auch was Göttliches. Also letztendlich ist es das, das ist ein Zustand, den ich selbst erreichen kann, aber mit wahrem Bewusstsein und nicht in einem sedierten Bewusstsein, mit klarem Kopf, dass ich erfahren kann, wenn ich in einem liebevollen Zustand komme. Und das hat mir die Tür dafür geöffnet. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich kann jetzt den Vergleich ziehen und sagen, hey, diesen Zustand, den ich damals erlebt habe, kann ich jetzt auch erfahren. Den kann ich selber haben. Und da kann ich, das ist, wenn ich,
naja, ohne die Droge. Noch,
ohne Drogen selbst erfahren. Und kann den Vergleich ziehen. Ich bin halt einer, der es machen kann und sagen kann, hey, wenn ihr in einen sehr liebevollen Zustand kommt und euch mit euch beschäftigt, meditiert, in euch geht und in Liebe geht, das ist genau das Gleiche wie mit der Droge. Und was hat die Musik für einen Stellenwert gespielt? Die war total wichtig für mich, weil es geht immer darum, wenn du Drogen nimmst, was setze ich dem entgegen? Was habe ich eigentlich noch in meinem Leben oder wonach sehnt sich meine Seele? Was will meine Seele eigentlich wirklich? Weil Drogen halten uns von unserem, von dem Auseinandersetzen mit uns ab. Die suggerieren uns, wir wären schon da. Und die halten uns davon ab, uns mit unseren Zielen, Träumen und Visionen auseinanderzusetzen. Und das war in dem Fall dann auch so. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, hey, was habe ich eigentlich für Träume? Was habe ich für Ziele? Was habe ich für Visionen? Und ich bin so glücklich, ich hatte die Musik. Ich wollte immer Musik machen. Und es gab eine Entscheidung, da saß ich auf dem Klo, da trifft man die besten Entscheidungen, ich saß auf dem Klo und da hatte ich wirklich, ich hatte die Aufnahmeprüfung fürs Musikstudium geschafft, ich sitze auf dem Klo und habe mir überlegt, Michael, ich hatte mich substituieren lassen zwischendurch und war dann, das ist so eine Ersatzdroge gewesen, nicht einmal die Woche brauchte ich die nur abholen und dann habe ich gedacht, Michael, das ist hier kein richtiger Zustand, du bist immer nicht ganz klar im Kopf, entweder du nimmst jetzt richtig Drogen, weil so halbe Geschichten ist auch nicht richtig, oder du machst richtig Musik. Und dann habe ich mich tatsächlich dann für die Musik entschieden und gesagt, nee, du machst Musik, das ist dein Ziel, das, was du immer wolltest, das ist das, wo du dich ausdrücken kannst und das ist das, was du liebst. Und das ist so wichtig für alle, die solche Themen haben, sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich wirklich und danach zu suchen. Das ist wichtig, weil, wie gesagt, das hält uns davon ab. Aber weil das ist es ja, Drogen kann ja alles Mögliche sein, das muss ja nicht gleich Heroin sein.
Das kann auch Internet sein.
Internet, Sport.
Shopping,
genau. Sex, auch möglich. Genau, es gibt viele Arten. Essen, genau, es gibt viele Arten von Sucht. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, wenn ich feststelle, dass ich das habe, dass ich mich mit einem Thema von mir selbst nicht auseinandersetzen möchte, sondern dass ich vor irgendetwas davonlaufe und weglaufe und das nicht wirklich anschauen möchte. Und wenn ich dahinter schaue, dann finde ich einen Weg. Dann finde ich den Weg, der mein Weg ist. Und dann finde ich den Weg, zu dem ich eigentlich die ganze Zeit hin möchte, meine Seele hin möchte. Und dann finde ich meine Seelenaufgabe, in Anführungsstrichen.
Da passt das schöne Zitat von Gabor Maté. Die Frage ist nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz. Die Sucht hilft uns ja, etwas nicht zu fühlen, was wir nicht fühlen möchten. Und gleichzeitig, das ist mir einfach ein persönliches Anliegen nochmal an der Stelle, ist es hier natürlich kein Aufruf, Drogen auszuprobieren, um das Gefühl von tiefer Liebe zu empfinden, weil, wie du schon gesagt hast, man lernt es auf der Reise dann irgendwann auch, ohne es künstlich herzustellen. Und eigentlich suchen wir ja genau danach, ob jetzt über die Musik oder anderen Ausdrucksformen, über Malen oder Schreiben oder einfach im Austausch zu sein mit anderen Menschen. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses herauszufinden, was die Seele wirklich will, das ist ja im Grunde genommen genau das, wobei du Menschen unterstützt mit deinem Spirit Piano Walk. Ich habe den so in der Anmoderation den persönlichen Seelensoundtrack genannt. Du hast, glaube ich, nochmal einen anderen Begriff dazu dafür, ne? Wie nennst du das?
Naja, das ist ein Spirit Piano Walk und da suchen wir zusammen eine Seelenmelodie von dir. Mhm. Ja, da suchen wir einen Teil deiner Seelenmelodie oder die Seelenmelodie. Und ja, das funktioniert ganz einfach, indem wir uns ganz tief austauschen, ganz ins Herz gehen, in eine herzliche Verbindung. Und ich spiele ein bisschen Klavier und dann gehen wir im Wald spazieren, machen vielleicht die ein oder andere Imagination zusammen. Ganz das, was gerade gebraucht wird und was gerade anliegt untereinander und zueinander. Und dann öffnen wir halt dieses große Feld, diesen Raum zusammen. Ja, und dann kommen wir zurück ins Studio und resümieren, gehen tief rein und dann transformiere ich das einfach aufs Klavier. Das heißt, ich setze mich hin und spiele eine Melodie und lasse einfach laufen. Und wie schon gesagt, ich bin dann einfach nur Medium und lasse das, was wir dann zusammen erlebt haben mit der Person, lasse ich durch meine Hände einfach aufs Klavier laufen. Genau.
Stelle ich mir unglaublich schön vor.
Das ist auch jedes Mal ein unglaublich schönes Erlebnis. Ja.
Was passieren da für Begegnungen zwischen dir und den Menschen, die zu dir kommen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was die Menschen mitbringen. Und ja, es ist eine unglaubliche Herzverbindung, die entsteht. Es ist eine Tiefe, die wir erleben. Wir tauchen auch tief ein. Wir entdecken immer wieder neue Dinge. Und es ist tiefe Berührtheit. Es ist ganz tiefe Berührtheit. Und ja, das hängt davon ab, was die Leute mitbringen. Und wir finden immer irgendwas, was uns noch tiefer irgendwie zu unserem Seelenkern führt.
Mhm.
Und ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Und da sind Themen unterschiedlichster Art. Na, das würde ich jetzt auch gar nicht sagen, aber das geht wirklich von bis, die da auftauchen.
Mhm.
Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn wir da zusammen etwas lösen und dann das Ganze in eine Melodie packen, da fließen immer Tränen. Das ist so schön.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, das, was du dann am Schluss transformierst oder kreierst, was durch dich hindurch herausfließen darf, was aus dem Menschen im Grunde genommen kommt, der dir gegenüber sitzt, ist jedes Mal komplett individuell.
Absolut, das ist immer anders.
Bist du selber davon überrascht manchmal?
Absolut. Absolut. Das ist manchmal, wo ich da nachher sitze und denke, wow, wie kommt das denn jetzt? Und das kannst du auch rational dann nicht erfassen. Ne? Das kannst du nicht mit Verstand erklären. Klar fängst du nachher natürlich eine Analyse an und überlegst, wow, wie ist das passiert? Wo kommt das her? Worüber haben wir gesprochen? Und dann kannst du natürlich irgendwelche Querverweise finden. Aber letztendlich ist es immer wieder überraschend, ja. Das ist immer wieder neu.
Kommen die Menschen mit speziellen Erwartungen, also nicht nur mit speziellen Themen, sondern auch mit Erwartungen? Oder kommen viele und sagen, ich weiß gar nicht, was hier passiert, meine Freundin hat mir das geschenkt, ich bin gespannt?
Ganz unterschiedlich.
Yeah.
Ist auch lustig, eine Geschichte, da kam mir, ja, ich habe gedacht, ich hätte gerne hier, ich habe hier so ein Seminar und ich würde gerne so eine Melodie dafür und lass uns das mal machen. Und die ist völlig dann mit einem ganz anderen, ja, so ist die reingekommen und war total geflasht von dem, was da wirklich passiert ist. Und das war richtig, richtig schön, ja. Das ist zum Beispiel eine Anekdote, ja.
Ist es schon mal passiert, dass du nichts empfangen hast?
Nein, also nichts empfangen geht nicht. Aber dass es weniger war, ja. Einmal ist es tatsächlich passiert, dass es nicht ganz... Also ich würde sagen, es ist schon was geflossen für mich und ich habe das auch so gespürt, aber dass die Person es nicht ganz so gefühlt hat. Einmal ist das tatsächlich jetzt bei den vielen Malen passiert.
Mhm.
Und das kann natürlich auch daran liegen, wie weit öffne ich mich, wie weit bin ich offen, wie weit nehme ich das an, was für eine Erwartungshaltung habe ich.
Weil ich stelle mir das gerade so vor, wenn jemand kommt, der so total zu ist und total hart und alles abgeschnitten hat und zwar da ist, aber irgendwie nicht so richtig weiß, warum, und vielleicht gibt es Anteile in ihm, die sind ein bisschen bockig und fragen sich, was soll denn das hier und so, dann stelle ich mir das wirklich schwer vor, wenn jemand nicht bereit ist, es geht ja immer nur um uns. Ich meine, du kannst niemanden aufbrechen, egal wie einfühlsam du bist und was für ein wunderbarer Pianist du bist. Wer sich nicht öffnen will, öffnet sich nicht.
Richtig, deswegen ist es ja auch wichtig, ein Vorgespräch zu führen und zu schauen, inwieweit man harmoniert. Also ob eine Bereitschaft da ist, sich einzulassen, weil das ist ja wichtig. Das sage ich ja auch im Vorfeld, ist wichtig, dass du dich auf die Sachen einlassen kannst und dass wir gucken, was passiert und das annehmen, was passiert. Ne, weil wir wissen ja beide nicht, was kommt. Und das ist ja das Spannende. Das ist ja wie in jedem Coaching. Mhm. Du weißt ja nicht, was dich wirklich erwartet. Und ja, deswegen sollte eine Bereitschaft da sein, sich öffnen zu können. Und es ist ja so, wenn jemand verschlossen ist, ich bin ja ein sehr empathischer Mensch, dann findet sich vielleicht irgendwo dann doch ein Weg. Wir gehen ja lange spazieren und da ist Natur ein unglaublich tolles Hilfsmittel. Die Natur ist so wunderbar, weil da kann man auch mal sitzen und verweilen und schweigen. Und da kann man auch sich fallen lassen. Und dann ist die Bereitschaft auch größer, auch durch die Bewegung, bei manchen Menschen sich dann noch mehr zu öffnen, noch mehr aufzumachen. Ja, weil da ist eine dritte Partei sozusagen dabei, die sehr wichtig ist. Und ja, das hilft. Das hilft sehr. Ja, aber wie gesagt, wenn keine Bereitschaft da ist, dann macht es auch keinen Sinn.
Wir haben auch musikalische Unterstützung übrigens. Ich weiß nicht, ob man das am Ende dann hört auf der Aufnahme, aber ich habe eine Fliege hier in meinem Zimmer, die zwischendurch auch am Mikrofon so vorbeisummt.
Ich habe sie bisher noch nicht gehört, aber super schön, dass sie da ist.
Sie summt in C-Dur.
Ja. Ja, eine kleine Etüde. Ja, sehr schön.
Jedes Instrument hat ja seine ganz eigene Qualität. Welche Qualität hat das Klavier für dich?
Das Klavier, ich habe ja beides hier. Ich hab ja den Luxus, dass ich bei mir im Studio hier einen Flügel und ein Klavier stehen habe. Und das Klavier habe ich ein bisschen präpariert und den Flügel, den habe ich ganz pur. Das Schönste, was diese Instrumente können, sind unglaublich lange Töne klingen lassen. Und das ist so faszinierend. Ich lasse einen Ton stehen, der kann bis zu 30 Sekunden stehen. Und für mich ist diese Qualität, wenn der Ton ausklingt, dann kann ich in den Raum eintauchen. Da komme ich in die Präsenz. Ja, das ist wie beim Kompressor, ja, für die technisch Versierten unter euch. Der Ton steht laut vorne, ja, so, und der Kompressor verdichtet. Das heißt, wenn der Ton verklingt, kommt der Raum immer weiter nach vorne. Und das ist für mich ein Raum der Präsenz, der Wärme. Das heißt, wenn ich auf den Ausklang achte, komme ich in absolute Achtsamkeit und Präsenz. Und das kann ich über das Klavier wunderbar erzeugen. Und das liebe ich daran. Und für mich ist das Klavier halt das Instrument, wo ich mich am besten ausdrücken kann, weil ich, seitdem ich klein bin, mich mit diesem Instrument beschäftige. Und wenn ich es einfach nur laufen lasse, ja, dann überrascht es mich, was kommt. Dann spiele ich irgendeine Melodie, die plötzlich kommt und dann kommen andere Akkorde und ich kann mich die ganze Zeit damit ausdrücken und mich fallen lassen da drin und das ist so schön. Das ist so die Qualität dabei, die ich für mich so liebe. Und ich liebe es auch sehr, mit mir alleine zu spielen, weil ich liebe es auch, mit anderen Menschen zu spielen, aber alleine hat nochmal die Qualität, ich darf mir selbst antworten.
Super schön. Ja, die Musik spielt auch in vielen Therapien eine große Rolle. Es gibt aktive Musiktherapie, passive Musiktherapie. Und ich möchte so gerne auch mit dieser Folge noch mehr das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir die Musik viel mehr wieder in unser Leben einladen dürfen. Und zwar egal in welcher Form, ob es die Popmusik ist oder der Jazz oder die Klassik, weil Nietzsche hat gesagt, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum und viele große Musiker, Komponisten schildern im Grunde genommen immer wieder in anderen Worten das Gleiche, was du auch schon eingangs in unserem Gespräch gesagt hast, nämlich dass, also du bist das Medium und etwas fließt durch dich. Und für viele Menschen ist Musik die Sprache Gottes. Und sie hat sowas unendlich Heilsames, aber wir haben verlernt, Musik bewusst zu hören. Wir konsumieren Musik, was auch völlig in Ordnung ist, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber wenn wir sie bewusster in unser Leben einladen würden, glaube ich, könnte sie uns auf unserem Heilungsweg, auf unserer Transformationsreise, auf unserem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, nennt es wie ihr wollt, doch sehr viel unterstützender zur Seite stehen. Meinst du nicht?
Absolut. Das ist das Schöne, was deswegen, weil du es auch sagtest eben, was Klaviermusik auch kann. Klaviermusik kann wunderbar das Herz öffnen. Und deswegen hören auch immer mehr Menschen Klaviermusik, weil und das ist mein Anliegen. Mein Anliegen ist es halt, die Menschen mehr ins Herz zu bringen und das über die Musik und halt eben mit unglaublich tief berührender Musik, also wo ich eben alles reinlege. Weil ich glaube, das Wichtigste, was wir auf dieser Welt momentan brauchen, ist Mitgefühl. Und
Halleluja.
Ja, so ist es. Wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen mehr Herzenswärme, weil der Verstand dominiert so stark. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass es den Verstand gibt. Wir haben ganz tolle Dinge kreiert auf dieser Welt. Das ist faszinierend, was wir alles erschaffen haben. Und das gehört auch zum Menschsein dazu. Aber wir dürfen die Dinge wieder mit dem Herzen tun. Und wir sind weit davon entfernt in unserer Gesellschaft, vom Herzen aus zu agieren. Es gibt immer wieder viele Menschen, die es tun. Aber dadurch, dass wir halt ein in so einer Verstandeswelt sind, ist es wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Und das kann Musik unglaublich gut. Aber Musik bewusst hören und zulassen. Und ich glaube, das ist etwas, was bewusst gespielte Musik kann. Weil auch Leute, die an dir vorbeilaufen, wenn du etwas spielst, bleiben plötzlich stehen und kommen, du berührst etwas. Und darum geht es. Und diesen Funken zu tragen und diesen Funken zu berühren, das ist meine Mission, mit meinen Worten, mit meiner Musik, die Menschen so zu berühren, dass sie wieder in ihr Herz kommen. Weil wenn wir alle mehr in Empathie sind und im Herz sind, dann gäbe es nicht so viele Kriege und nicht so viel Egoismus auf der Welt. Und dann, weil wenn ich ja fühle, wie es jemand anderes geht, dann achte ich viel mehr darauf, wie ich mit ihm umgehe. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie es mir geht, wenn mich jemand so behandelt, dann bin ich doch noch achtsamer. Und jetzt kommt's. Wenn ich weiß, dass wenn ich jemanden liebevoll behandle, das mehrfach zu mir zurückkommt, wenn ich so agiere, dann ist das doch ein unglaubliches Geschenk.
Du hast ein nettes Video auf deinem Instagram-Account, wo du am Flughafen sitzt und auf eine Maschine wartest.
Ja,
und
genau.
An welchem Flughafen in Deutschland oder in welchem Land steht denn bitte ein weißer Flügel?
Das ist auf Mallorca. Ich hatte einen Auftritt auf Mallorca und auf dem Rückflug hatte der Flugverspätung. Und ich bin mit Zufall, ich habe da die ganze Zeit schon gesessen und dann wollte ich noch was essen und habe gesucht, wo ich was finde. Und dann stand da dieser Flügel. Und ich so, oh, wow, das ist ein Geschenk. Und das war so ein Geschenk, das war so toll. Und dann habe ich einfach eine Frau gefragt, ob sie das gerade filmen mag. Habe ihr mein Handy in die Hand gedrückt, magst du das gerade mal filmen? Und dann hat die das einfach mitgefilmt und dann habe ich das ins Netz gestellt, weil es so ein Geschenk für mich war. Es war großartig. Und ja, da sind Leute stehen geblieben auch und lassen sich berühren und das ist so schön. Und darum geht's, dass wir uns einfach Zeit nehmen wieder. Zeit für uns selbst in dieser hektischen Welt. Und gerade da, wo weißt du, ich habe ja die freie Wahl. Will ich mich jetzt aufregen, dass der Flug Verspätung hat oder nutze ich die Zeit irgendwie für mich? Und ich finde, warten ist eine unglaublich schöne Sache, weil da kann ich ja nichts anderes machen. Da kann ich mich nur mit mir selbst beschäftigen. Das ist Freizeit. Das ist Freizeit. Weil ansonsten haben wir es ja gelernt, dass wir alles durchtakten müssen. Ich muss meine Freizeit planen. Ich mache dieses, jenes, welches.
Sinnvoll bitte, ne?
Sinnvoll ist genau. Richtig. Richtig. Ja, ich mache eine Freizeitaktivität. Also, bin ich dann wirklich dabei oder denke ich nur darüber nach, dass ich das jetzt ableisten muss? Oder bin ich wirklich präsent in dem Augenblick und genieße das, was ich da gerade tue? Und darum geht's. Einfach mal atmen. Dann kann ich auch im Wald spazieren gehen und Luft holen. Das ist mehr Freizeit, als wenn ich meine, ich müsste mit Freunden jetzt, was weiß ich, ein Tennismatch machen. Das kann alles super schön sein, aber ich will nur einfach auch dieses Bewusstsein dafür wecken und einfach mitteilen, hey, es ist wichtig, sich einfach mal mit sich selbst in Ruhe auseinanderzusetzen. Und das kann man am besten beim Warten. Ich liebe es, eben beim Zahnarzt im Wartezimmer zu sitzen. Ich habe mich für beglaubt, ich liebe es.
Ja, vor allem, wenn wir es schaffen, dann die kleine Dopamintankstelle, wie ich sie liebevoll nenne, respektive iPhone oder Android, Smartphone, vielleicht in diesen Momenten nicht unbedingt sofort ganz automatisiert rauszuholen und zu scrollen, sondern eben einfach mal da zu sitzen und es nicht zu tun.
Ja, genau.
Gar nicht so leicht.
Ja, ja, aber ein unglaublich wichtiges Vorhaben. Ne? Ich challenge die Leute auf meinen Konzerten gerne auch und sage, für manche ist es auch eine Riesenherausforderung, mal 2 Tage ohne Handy zu sein.
Gott, jetzt denken alle, was? 2 Tage? Ich dachte, er sagt 2 Stunden.
Eine Stunde, ja, genau. Aber das ist eine Herausforderung, mal ein Wochenende zu sagen, ich benutze kein Handy. Mhm. Ich brauch's nicht.
Ich habe dich ja leider noch nicht live erleben dürfen, was sich ändern wird, denn wir beide haben das große Vergnügen, uns persönlich kennenzulernen, im November in Basel nämlich.
Stimmt.
Bei Find Your Flow, worauf ich mich sehr freue und du dich wahrscheinlich auch, aber du bist ja stets auf Tour. Es gibt Konzerte von dir, ihr findet selbstverständlich alle Termine, alle Links zu Michael in den Shownotes unter dieser Folge. Live zu spielen hat vermutlich auch nochmal eine andere Qualität für dich. Wie ist es denn, wenn du im Vergleich zu diesem 1:1-Kontext zum Beispiel beim Spirit Piano Walk, wenn du Konzerte spielst und da sitzen jetzt 100 oder 200 Leute oder 500 und du bist im Austausch und in Verbundenheit mit diesem Feld, mit den Menschen, die da vor dir sitzen.
Das ist der Wahnsinn. Ich mache eine Sache auf meinen Konzerten, ich lasse uns alle in Liebe gehen. Und unterstütze das mit einem Song. Ich will nicht zu viel spoilern, müsst da vorbeikommen, das ist richtig so schön. Ist. Und wenn du dann mit so vielen Menschen da sitzt, in einem liebevollen Feld und so verbunden bist, da fließen so die Tränen, das ist magisch. Und da sitze ich da und der Song ist zu Ende und ich könnte in dem Feld stundenlang sitzen bleiben. Ich würde am liebsten nur dieses Feld genießen, mit allen zusammen verbunden zu sein. Das ist ein Traum, das ist richtig schön. Ja. Das gibt's auch beim Spirit Piano Walk, wenn wir zu zweit sitzen. Das ist auch ein unglaublich dichtes Feld oder das Feld, was wir beide hier gerade aufgebaut haben. Das ist ja auch spürbar und fühlbar und das ist so schön. Sehr. Aber wenn du das mit so vielen Menschen machst in einem Raum, das hat so eine ganz große Eigendynamik. Das ist so liebevoll, das trägt so, das ist faszinierend. Deswegen sind Live-Events so unglaublich schön.
Ich freue mich total darauf, dich mal live zu sehen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung vielleicht vor ein paar Jahren Ludovico Einaudi gesehen hier in München in der Philharmonie. Und es ist wirklich bemerkenswert, wenn wir mal das Nervensystem dazu holen, weil das Nervensystem ist ja auch das, was in unserem Körper auch ganz viel reagiert auf das, was uns umgibt. Und es war wie 2 Stunden Urlaub.
Ja.
Es war einfach... Er spielt so minimalistisch, er ist so zurückhaltend und der Sound in der Philharmonie ist toll, kommt ja auch mal sehr auf die Räume an und so. Und wunderbar, einfach wunderbar, sehr erholsam und schön und transformierend. Und wie gesagt, als ich deine Stücke angefangen habe zu hören, ging es mir tatsächlich ähnlich. Max Richter, finde ich, kann das auch.
Ganz minimalistisch, ganz toll. Und auch schön mit Streichern und so weiter, der ist ja... Auch ein unglaublich kreativer, wundervoller Musiker.
Ja, wer inspiriert dich sonst? Außer das Leben, die Natur, die Liebe und die Menschen.
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube, alles inspiriert uns, auch in Musik. Ich habe ja ganz viele verschiedene Musikrichtungen in meinem Leben erlebt, kreieren dürfen und machen dürfen und begleiten dürfen und hören dürfen natürlich auch. Und ich glaube, alles das, was mich seelisch berührt, ist mir automatisch dann Vorbild. Und das kann Gesang sein, das kann ein Klavierstück sein. Und irgendwann kam natürlich bei mir der Wunsch, wieder nur Klavier zu spielen. Und als das passiert ist, natürlich, da hatte ich natürlich viel Klaviermusik dann plötzlich gehört. Aber ich hatte dann auch festgestellt, je mehr du hörst, umso mehr gehst du in den Verstand. Du willst gar nichts analysieren. Das ist ja als Produzent auch so, was du analysierst automatisch. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, ist egal. Ich lasse nur noch das zu, was zu mir kommt, aber ich suche nicht mehr selbst in irgendeine Richtung, sondern ich lasse nur kommen.
Verstehe.
Und das ist in dem Augenblick das Richtige. Und das nehme ich auf und irgendwie baut sich das dann auch in irgendeiner Art und Weise bei dir in die Musik ein. Aber Ludovico Einaudi zum Beispiel kenne ich natürlich ganz klar von Filmmusik, von den vielen Filmmusiken. Und diese vielen Klaviersachen hatte ich da noch gar nicht gehört. Der hat jetzt sehr viel in den letzten Jahren Klaviermusik gemacht und schöne, schöne Sachen gemacht. Richtig toll.
Mhm. Ja. Ich habe mal von mehreren Menschen, die spirituell arbeiten, egal ob sie channeln oder ob sie als Medium im Einsatz sind, aber besonders, wenn sie Bücher schreiben, jetzt in letzter Zeit immer öfter gehört, dass sie gar keine Bücher mehr lesen von anderen Menschen, um wirklich unverfälscht das aus sich herausfließen zu lassen, was da ist. Und in dem Moment, und es ist vielleicht das Ähnliche, was du da gerade beschreibst, in dem Moment, wo wir uns natürlich auch öffnen für andere, ist immer... Es ist die inspirierende Seite dabei, aber es ist natürlich auch die Gefahr, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man so ein bisschen anfängt, unbewusst zu kopieren oder zu adaptieren. Und um sich davor zu schützen, lesen die keine Bücher mehr von anderen, die etwas Ähnliches machen. Das finde ich ganz interessant.
Absolut, ist sinnvoll. ich finde auch, ich finde das total toll, dass wir so viel Persönlichkeitsentwicklung lesen dürfen und erfahren dürfen. Das war vor 5, 6, 7 Jahren undenkbar, das gab's nicht. Mhm. Aber wir dürfen uns auch schützen, weil es ist so eine Flut von Informationen, dass wir uns auch für diejenigen, die jetzt kein Buch schreiben, dass wir einfach sagen, okay, ich habe eine Sache die oder zwei Sachen, die interessieren mich und ich folge einfach da meiner Intuition und konsumiere das jetzt nicht, weil dann bin ich wieder in einem, das ist nicht gleich Sucht, aber dann bin ich in so einem, ich brauche das Modus. Und das ist auch nicht gesund. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gucken, was aus uns kommt, wie du schon sagst. Und genau das ist es für mich auch. Ich möchte mich gar nicht zu sehr ablenken oder zu sehr, weil ich möchte ja meiner Seele zuhören. Und natürlich adaptiere ich das in einer gewissen Art und Weise, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe. Weil ich bin natürlich auch kognitiv die Summe meiner Erfahrung in meinem Leben. Das gehört natürlich immer dazu. Und deswegen sind wir ja auch hier auf dem Planeten. Aber meine Seele sucht sich das aus oder nimmt die Bausteine, die sie gerade ihr entsprechen in der Situation und kreiert etwas daraus und macht etwas daraus. Und je mehr ich natürlich frisch, wie bei den Büchern, frische Sachen gelesen habe, umso mehr bin ich davon natürlich in dem Augenblick beeinflusst. Ja.
Hast du eine Lieblingsnote?
Ich bin ein B-Typ und Moll-Typ, also also bei mir könntest du klar sagen, es ist Ass und B, das sind meine beiden Lieblingsnoten, ja. Genau. Ich bin so, ja, ich finde, in Moll schwingt so viel Tiefe drin. Du kannst auch Dur traurig spielen, geht auch, ja.
Wirklich?
Aber, ja, man kann auch Dur etwas traurig spielen. Aber ich finde, in Moll schwingt so viel, ja, Tiefe und Berührtheit mit, dass ich gerade in den B-Tonarten in Moll da richtig in Wärme reinsinken kann. Und die Kreuztonarten in Dur, in Moll, die sind auch schön, die strahlen halt nochmal mehr, die haben eine andere, zum Beispiel H-Moll oder so, hat eine andere Ausstrahlung. Ja.
Ich mag auch E-Moll sehr gerne.
E-Moll ist auch schön, ja. E-Moll ist auch eine wundervolle, wundervolle Tonart. Auch mit Gitarristen immer sehr schön zu spielen.
Ja, weil man braucht die linke Hand nicht.
Ja.
Man kann die leeren Saiten spielen, genau. Um Nothing Else genau. Matters.
Zum Beispiel, genau.
Richtig. Das Intro zu spielen.
Ja.
Jetzt stehst du da im November bei einer der größten Veranstaltungen in Europa mit auf der Bühne. Ist es das größte Publikum für dich bisher?
Kommt drauf an. Also ja, ich hatte also das größte bisher, gut, ich habe in meinem Leben
spirituelle Publikum kommt ja noch
spirituelles
dazu, ne?
Publikum, ja. Genau. Das wäre das größte spirituelle, ja, kann man sagen. Also 1000 hatte ich schon so auch im Klavierkontext, aber früher auf der Bühne habe ich auch schon vor zigtausend gestanden. Das habe ich schon erleben dürfen in einem Bandkontext und als Keyboarder halt, das habe ich schon erlebt. Aber das ist natürlich was komplett anderes, ob du alleine auf der Bühne stehst oder ob du mit einer Band irgendwo bist. Ne? Und das wäre für mich dann schon eine, ja, freue ich mich sehr drauf, eine schöne Sache, mit so vielen Menschen das machen zu dürfen, ja.
Ja, da öffnet sich auch nochmal ein ganz anderes Feld. Also ich kenne es nur von den Dispenser-Events dort und das ist schon wirklich sehr beeindruckend, wenn 8000 Menschen zusammen meditieren. Bin ich auch sehr gespannt auf dieses Wochenende.
Ja, ich auch. Das ist eine riesen Bühne und ja, das ist eine riesen Energie, die da ist. Ich war letztes Jahr auch da und habe es auch erfahren und war auch bei Joe Dispenza. Und das war ja eine unglaubliche Tiefe, die in der Halle, wo du gar nicht mit rechnest, aber das ist eine unglaubliche Tiefe, die da entsteht. Wahnsinn. Richtig schön.
Wenn du in den Urlaub fährst, dann kannst du nicht wie Gitarristen dein Instrument mitnehmen, sondern das bleibt zu Hause. Fehlt dir das dann oder freust du dich auch manchmal über Pausen vom Musik machen? Gibt's wahrscheinlich gar nicht, oder? Pausen vom Musik?
Du hast immer irgendeine Melodie im Kopf. Irgendwas passiert immer. Du hast ja immer was. Und wenn nicht, dann summe ich mir die Melodie ein aufs Handy, weil die mir morgens beim Aufstehen kommt oder so. Dann summe ich die ein und sage, ah, guck mal, die ist total schön, da machst du was draus oder so. Also Musik ist immer präsent. Und ich meine, dann, wenn du es halt eben nicht selber spielen kannst, dann hast du halt irgendeine Lieblingsmusik, die du gerade hörst oder nimmst irgendwas mit und hörst das und bist dann trotzdem in der Welt. Aber ich genieße auch total die Stille. Ich genieße es auch zu sagen, ich sitze jetzt meinetwegen am Meer, irgendwo am Strand. Ich höre das Meeresrauschen, ich höre keinen anderen Menschen. Ich höre nur den Wind, das Rauschen, spüre die Sonne auf der Haut und dann bin ich sowas von verbunden. Ich brauche das Meer, ich liebe das Meer und dann bin ich völlig, völlig weggetaucht und das ist auch Musik für mich.
Lieber Michael, es war mir ein Fest, dich kennenzulernen. Du Sehr bist schön. Bei Spotify zu finden, du bist bei YouTube, du hast eine Internetseite, du bist auf Tour, wir sehen dich in Basel. Meinst du denn, wir können diese Folge beenden mit einem Stück von dir?
Sehr, sehr gerne.
Darf ich mir einen wünschen?
Ja, du darfst ja einen wünschen, ja.
Dann wäre es nämlich genau der Song, der mich so wahnsinnig berührt hat, als ich das erste Stück von dir gehört habe. Und das war Im Fluss. Gibt es dazu noch eine kleine Geschichte zum Schluss?
Im Fluss ist ein Song, der ein Symbol sein darf, wie wichtig es ist, dass wir uns einfach weiter bewegen und dass wir nicht stagnieren, dass wir nicht zu sehr im Kopf verharren, sondern dass wir einfach weitermachen dürfen. Und das ist ein wichtiger Impuls für uns, weil wir vor Entscheidungen gerne, je älter wir werden, umso mehr den Verstand einschalten und die ein oder andere Entscheidung über den Verstand generieren wollen. Der Verstand ist wichtig, weil es geht ja auch darum, unsere Erfahrungen in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Aber es ist wichtig, auf das Herz zu hören, weil das Herz ist der wesentlich bessere Ratgeber als der Verstand. Und das kann uns im Fluss sehr gut symbolisieren.
Michael Koch, ich freue mich, wenn wir uns in Basel sehen. Alles Gute für dich.
Ich mich auch. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank.